Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Seis, jetzt mit unserer Sendung Buchzeichen, wo wir Ihnen Bücher vorstellen, die ich bei der Reto Scherer. Im Jahr 1947 ist der Norweger der Thor Heyerdahl mit der Kon-Tiki am Floß aus Balsaholz über den Pazifik gesegelt. Ein Jahr darauf ist das Buch Kon-Tiki rausgekommen, ein Buch genau über die Fahrt mit dem Floß. 2003 hat der Amerikaner Morgan Spurlock 30 Tage lang nur McDonald's Fast Food gegessen und davon Filmdokumentation Super Size Me drüllt. Beides, das Floss und das Essen, sind Selbstversuche. Und genau das ist heute unser Thema. Mit anderen Selbstversuchsgeschichten sind heute unsere beiden Literaturprofis bei mir im Studio, Britta Spichiger und Christian Schmid. Britta Spichiger, ich drücke es jetzt mal ein bisschen nett aus. Sind Bücher, die einen Selbstversuch beschreiben, ein bisschen exotisch?
Nein, also es sind nicht nur Spinner, ich drücke es jetzt ein bisschen weniger diplomatisch aus, es sind nicht nur Spinner, die etwas ausprobieren und darüber schreiben. Bücher über Selbstversuche sind in den letzten Jahren so richtig ins Kreuz geschossen. Wenn man zum Beispiel in der Internetbuchhandlung Amazon den Begriff Selbstversuch eingibt, dann kommt gerade eine Liste von über 2000 Titeln. Und Leute haben Selbstversuche in allen möglichen Gebieten gemacht. Es gibt zum Beispiel ein Buch von zwei jungen Leuten, die erzählen, wie dass sie probiert haben, Millionäre zu werden. In einem anderen Buch beschreibt eine Frau, was sie für Erfahrungen gemacht hat, wo sie ein Jahr lang nicht shoppen ist. Oder da gibt es auch ein Buch von einem älteren Paar, wo seine Teenager-Kinder einen Monat lang die Verantwortung für die ganze Familie übertragen hat.
Christian Schmid, ich sage es jetzt mal ein bisschen anders. Sind Selbstversuche mehr PR-Gag als wirklich ernst gemeint?
Das kann man so nicht sagen. In der Wissenschaft gibt es eine ganze Reihe von bekannten Selbstversuchen. Der Chemiker Albert Hofmann, der Erfinder vom LSD, hat 1943 den ersten LSD-Trip selber erlebt. 1953 hat der amerikanische Immunolog Jonas Salk sich selber die erste Polio-Impfung gemacht mit dem Impfstoff, den er hat entwickelt. Und schon im 19. Jahrhundert hat der Augenarzt Karl Koller sich selber mit Kokain Zunge betäubt und ist der Vater von der Lokalanästhesie geworden.
Gut, also so viel mal ganz allgemein zu dem Thema Selbstversuch. Bei der Spichiger, konkret, Sie haben ein Buch mitgenommen. Um was geht es bei dem Selbstversuch? Der Titel vom Buch ist 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End von der Juli Rautenberg.
Ja, schon der Titel klingt ja ziemlich dramatisch. Und es geht in diesem Buch um die Suche nach einem Partner. Die 28-jährige Juli Rautenberg, eben die Autorin, hat ein Jahr lang jeden Monat eine andere Strategie ausprobiert, für ihren Mr. Right, also für eine Richtung zu finden. Und das ist gegangen von der Liebe im Büro, über einen Sport bis zu einem Versuch, wo sie sich sogar von ihren Eltern hat verkuppeln lassen. Frech und witzig schreibt sie in diesem Buch über ihre Erfahrungen.
Wir gehen näher auf das Buch ein. Christian Schmid macht der Andreas Altmann im Buch «Triffst du Buddha? Töte ihn!» Ein antibuddhistischer Selbstversuch?
Überhaupt nicht, nein. Er reist im ersten Teil vom Buch zu Indien, die wichtigsten buddhistischen Pilgerorte. Und im zweiten, wichtigeren Teil, macht er eine 10-tägige, ganz strenge Meditationsklausur mit und berichtet darüber.
Also schauen wir mal die zwei Bücher, die er mitgebracht hat, haben ein bisschen genauer an. Das erste, Britta Spichiger, ist die Geschichte von einer Frau, wir haben es vorher gehört, auf der Suche nach Mr. Right, also nach dem Richtigen. Das Buch hat den Titel, sag's gerne nochmal, 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End.
Ja, wie gesagt, die Frau auf der Suche heisst Juli Rautenberg und gerade am Anfang von ihrem Buch stellt sie Folgendes fest.
Die Welt, in der wir leben, ist zweigeteilt. Kinokuschelsitze, Pärchenhandschuhe, Steuervorteile und verträumte Wochenendausflüge an den Bodensee auf der einen Seite. Online-Dating, Tiefkühlpizza und Freitagabend-Depression auf der anderen. Ich gehöre seit einiger Zeit zu der doofen Seite, also der mit den Depressionen und der Tiefkühlpizza.
Ja, das heisst für sie, sie ist seit 3 Jahren Single. Juli heisst sie, wie gesagt, und sie ist genervt von vielen Männern, die sich einfach nicht festlegen wollen. Und irgendeinmal fasst sie darum, wie eben vorhin schon gesagt, folgenden Plan. Während einem Jahr testet sie jeden Monat eine andere Strategie, für eine Mannlehre zu kennen, und über das schreibt sie ein Tagebuch. Das Erste, was sie ausprobiert, ist die Liebe im Büro, und sie schreibt dazu, das war ein Schuss in den Ofen. Im 2. Monat von ihrem Experiment lässt sie sich von den Eltern verkuppeln. Sie verliebt sich, aber er nicht. Also auch hier, kein Erfolg. Und dann probiert Julie unter anderem noch Speed-Dating aus. Das ist ein Anlass, wo man ein paar potenzielle Kandidaten trifft, aber nur gerade ein paar Minuten Zeit hat, für sich mit jedem zu unterhalten. Viel zu oberflächlich ist hier ihr Fazit.
Gut, und jetzt nimmt sie es natürlich wunder, gibt es irgendeine Strategie, die auch erfolgreich war?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel die mit dem Hund. Julie borgt sich einen Hund quasi als Vermittler, und das, sagt sie, das funktioniert ziemlich gut. Man kann auf einem Spaziergang oder auch bei einem Gassitreff viel schneller mit anderen ins Gespräch, und das macht den Hund zu dem bisher brauchbarsten Accessoire der modernen alleinstehenden Singlefrau, schreibt sie. Die Hundestrategie ist aber nicht die einzige, die funktioniert. Mehr über die anderen, das muss man am besten selber lesen.
Gut, ich muss sagen, aber die Hundestrategie, die habe ich auch schon gehört, genau gleich wie mal eine Kinderstrategie auf dem Kinderspielplatz. Sind das tatsächlich neue, unkonventionelle Ideen, wie man jemanden kennenlernen kann, jetzt im konkreten Fall Männer?
Nein, es ist keine von diesen Ideen wirklich neu. Und auch die Erfahrungen, die die Juli sammelt, die hat man entweder selber schon gemacht oder man kennt sie von einer Freundin. Also in dem Sinn erfahrt man von der Juli und ihrem Selbstversuch nicht viel Neues. Aber das ist eigentlich auch nicht das, was das Buch lesenswert macht. Es ist vor allem der Witz und der Humor, wo das Buch 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End unterhaltsam macht, und zudem zu auch die Selbstironie von der Autorin.
Ich bin keine Frau, die ungeschminkt und nur in einem weißen Wollpulli auf der Couch mit angezogenen Beinen und einer Teetasse in beiden Händen süß aussieht. Ich bin eine Frau, die geschminkt, mit Push-Up, schwarzem Oberteil, hohen Schuhen und nach einem Friseurbesuch stehend, und zwar nur stehend, gut aussieht. Wenn ich mich gut fühle. Und auch wirklich nur dann.
Ja, man muss schmunzeln bei dieser Beschreibung. Und viele Frauen entdecken hier vielleicht sogar ein Stück von sich selber. Auch wenn die Julie Rautenberg im Verlauf des Buchs ziemlich viele Klischee bedient. Also, wenn sie zum Beispiel nach dem ersten Treffen ausprobiert, wie es würde tönen, wenn man den Nachnamen von dem Mann, den sie gerade getroffen hat, an eigenen Vornamen hängt. Oder wenn sie den Fehler bei sich sucht, wenn es mit einem Mann einfach nicht klappen will. Und eben, da finden sich sicher ein paar Frauen wieder, kennen das Verhalten. Und vielleicht ist es auch gerade das, was bewirkt, dass man sich bei der Lektüre dieser Juli irgendwo verbunden fühlt.
Und ich habe mal immer darauf geschaut, ob das Mädchen oder die Frau gleich viele Buchstaben im Namen hat wie ich, und habe dann gewusst, wir passen zusammen oder genau. Nicht. Aber jetzt ist doch spannend, fragt die Juli, die Autorin, hat sie das wirklich alles selber erlebt oder ist es mehrheitlich erfunden?
Nein, sie hat das wirklich alles erlebt. Angefangen hat ja alles eben mit einem sogenannten Blog, also mit einer Art Tagebuch im Internet, wo sie von ihren Erfahrungen mit dem Mann erzählt. Und das Tagebuch ist jetzt eben auch in Buchform rausgekommen. Allerdings ein bisschen verfremdet. In einem Interview hat ja Julie Rautenberg gesagt, sie will ja die Männer, die sie von ihr schreibt, nicht bloßstellen.
Das ist noch nett. Und sie schreibt also über 12 verschiedene Methoden, um eben den richtigen kennenzulernen. Ist das nicht irgendwann aber ein bisschen abgelutscht oder langweilig sogar? Ich könnte mir vorstellen, dass sich gewisse Erfahrungen wiederholen.
Das könnte man tatsächlich auf den ersten Blick vermuten. Aber in diesem Buch ist es nicht so. Die Männer, die sie lernt kennen, verhalten sich tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt einen, der offensichtlich Angst hat, sich zu bingen. Ein anderer, der sie einfach abserviert, weil eine Frau auftaucht, die attraktiver ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Mann, der allzu willig ist. Das wirkt auch ein bisschen abschreckend. Also, sie lernt die verschiedensten Typen kennen. Und eigentlich ist es ja auch mutig, dass man mit diesen Erfahrungen an die Öffentlichkeit geht. Die Autorin sagt über ihr Experiment selber, das Ganze ist ein bisschen wie freihändig und mit verbundenen Augen Fahrrad fahren. Durch das Veröffentlichen von diesen Erfahrungen exponiert sie sich natürlich auch sehr.
Mhm, aber eben, sie macht das mit sehr viel Witz und dann ist es ja irgendwie vielleicht auch nicht so schlimm.
Ja, es gibt für das ganz ein schönes Beispiel. Gegen das Ende des Buchs merkt man, es verleidet ihr langsam. Sie hat nicht mehr so Lust, jeden Monat wieder einen neuen Mann zu suchen. Aber weil sie sich dem Experiment verpflichtet hat, gibt sie trotzdem noch eine Kontaktanzeige auf. Und die ist sehr witzig. Sie schreibt, ich, weiblich 28, neige zu Melodramatik, Unordnung und Übergewicht. Du, männlich, 25 bis 35, suchst eine liebe, zärtliche Frau, die dich im Alltag unterstützt und dir jeden Wunsch von den Lippen abliest. Dann antworte doch lieber auf die Anzeige nebenan.
Die Autorin Julie Rautenberg hat mir bis jetzt so nichts gesagt. Kann man sie irgendwo einordnen? Gibt es sie schon irgendwo?
Nein, sie ist bis jetzt relativ unbekannt. Sie ist 28, ist eine freischaffende Werbetexterin und Lektorin. Und eben das Buch 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End ist ihr erstes Buch. Neben diesen wirklich witzigen Beschreibungen von ihren Treffen mit verschiedenen Männern lernt man sie auch als Person ein bisschen näher kennen während der Lektüre. Sie scheint auch jemand zu sein, der sich Gedanken macht über die Art von einer Beziehung, was sie denn überhaupt sucht und erwartet. Und das Fazit am Ende, das klingt etwa so.
Es gibt sie nicht, die eine und richtige Version vom Glück. Den einen und richtigen, der mich genau so liebt, wie ich es mir vorstelle und den ich dann anstandsgemäß zurücklieben kann. Männer, die mich auf den ersten Blick faszinieren, sind nicht gut für mich. Zu viel Ego, zu viel Schein, zu viel Tohuwabohu. Ich brauche einen, der vielleicht 3 Gramm langweiliger ist als das knallbunte Ausmalbild meiner Vorstellung, mir aber die Ruhe gibt, die mein Leben so dringend benötigt. Keine Halligalli-Männer mehr, sondern Männer zum Leben.
So, und jetzt kommt natürlich von mir die alles entscheidende Frage überhaupt. Hat sie schlussendlich den Mann zum Leben gefunden?
Ja, man kann das Buch beruhigt lesen. Es gibt ein Happy End, aber auf andere Art, als das man würde erwarten.
Gut, also es klingt nach unterhaltsamer Lektüre. Aber ich sage es jetzt nochmal, eine grosse Erkenntnis daraus kann man nicht erwarten. Oder man hat sicherlich vielleicht das eine oder andere schon mal gehört, oder?
Es sind wirklich keine grossen oder neuen Erkenntnisse, die man am Ende von diesem Buch hat. Und man darf auch nicht anspruchsvolle Lektüre erwarten, die ihm jetzt ein Leben lang begleiten, das Buch, das man immer wieder gerne vornimmt. So ist es nicht. Aber es ist unterhaltsame Lektüre, geschrieben von einer sympathischen, bodenständigen Autorin. Es ist ein Buch, das gut tut, wo man während der Lektüre auch zwischendrin muss laut rauslachen und wo man auch einer Freundin gern zum Weiterlesen gibt.
Man könnte aber auch Männer lesen.
Auf jeden Fall. Sogar empfehlenswert.
Heissen tut's. 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End. Und gerade wir Männer lernen dann vielleicht ein bisschen etwas daraus, wie Frau im Schema Beute vorgeht. Geschrieben hat's Julie Rautenberg, rausgekommen ist es im Eichborn Verlag. Übrigens, Julie Rautenberg hat im Internet immer noch den Blog. Das ist es eben eine Art Tagebuch, wo sie auch jetzt, nachdem sie in einer Beziehung ist, von ihren Erfahrungen erzählt. Und das ist doch ziemlich eine spannende Geschichte. Wie sie zu dem Blog kommen, das haben wir Ihnen parat gemacht auf drs1.ch. Dort ist es jetzt drauf, auf der Titelseite direkt, kommt man dann zu dem Blog. Jetzt gehen wir über zum Christian Schmid. Christian Schmid, triffst du Buddha, töte ihn, heisst das Buch von Andreas Altmann. Was meint der Titel genau? Der Buddha, der ist ja schon lange tot.
Der Altmann schreibt, er hat den Satz vor Jahren zu Indien auf der Strasse gehört, triffst du Buddha auf der Strasse, töte ihn. Erklärt hat man ihm so, der Buddha, der soll ihm eine Art geistige Hebamme, Guru oder Helfer sein. Er soll Kräfte wecken, die in ihm schlafen. Aber wenn sie geweckt sind, dann muss der Schüler ohne Helfer weiterkommen. Der Buddha ist nur ein Wegweiser. Sein Meister muss jeder selber werden. Töten ist also hier symbolisch gemeint im Sinn von überwinden.
Alles klar, also mit «Triffst du Buddha, töte ihn» hat Andreas Altmann einen Ratgeber geschrieben. Ein Ratgeber zum Glücklichwerden.
Es ist gut, ist der Andreas Altmann nicht selber da, sonst würde er in sein Buch um den Kopf hauen. Er hasst Ratgeberliteratur.
Soll keiner auf die abseitige Idee kommen, hier einen Reiseführer ins Glück zu lesen? Dämlichere Bücher als jene, die den Leser mit Tipps for Happiness schikanieren, sind schwer zu finden. Die Schreiberlinge leben davon, dass die Tipps nicht funktionieren. und dass noch immer die verstiegene Idee umgeht, dass des Menschen einziges Ziel das Glück sei. Vipassana soll mir die Herzmuskeln stärken, auf dass ich das Glück und seine Schatten, die Einsamkeit, die Kälte, den Irrwitz ertrage, in vollen Zügen. Beides eben, das Glück und das Malheur. Die Aussicht auf pausenlose Seligkeit ist nicht weniger furchteinflößend als der Blick auf den trägen Sack, der glücklos sein Leben verglotzt.
Der Andreas Altmann macht die Meditation mit, weil er will empfänglicher werden, einsichtiger. Vipassana heisst Einsicht oder auf seine eigene Wirklichkeit schauen. Er will nicht grundsätzlich ein anderer werden.
Jetzt haben wir vorhin im Zitat gehört, dass der Andreas Altmann seine Meinung klar sagt. Und der Christian Schmid hat auch gesagt, er würde uns sein Buch um den Kopf hauen. Was ist das für ein Typ? Wer ist er?
Der Andreas Altmann ist einer der bekannten deutschen Reporter und Reiseschriftsteller. Er lebt in Paris. Er hat Artikel geschrieben und Bücher wie «Reise durch einen einsamen Kontinent», «Der Preis der Leichtigkeit» und «Sucht nach Leben». Jetzt kommt gerade sein Neuestes nächstens raus. Das heisst «Mein Scheissvater», «Meine Scheissmutter» und «Mein Scheissleben» oder so etwas Krebs. Jawohl. Er hat für sein Schreiben Ziele den Preis bekommen. Ich habe mit dem Altmann schon zweimal zu tun gehabt. Er ist gerade raus im Handeln, wie im Reden und Schreiben. Er ist eher ein Draufgänger-Typ, der sich auf seinen Reisen in Geschichten reinfallen und auch Gefahr nicht scheucht, wenn er etwas wissen will. Er ist ein grosser Skeptiker, was der westliche Way of Life angeht. Er ist alles andere als Esoteriker und gleich hat er Meditationserfahrung. Er war vor ein paar Jahren schon in einem japanischen Zen-Kloster.
Also, das ist die Person, Andreas Altmann. Jetzt müssen wir noch wissen, auf was lassen wir uns ein, wenn wir das Buch kaufen?
Also, im ersten Teil auf einen Reisebericht. Der Altmann reist in Indien an die bekannte Buddha-Gedächtnisstätte. Im zweiten, umfangreicheren Teil auf einen Erlebnisbericht von einer strengen, 10-tägigen Meditationsklausur in einem Vipassana-Center, wo er per Zufall in einem kleinen Kaff in Indien durch einen Rikscha-Fahrer hat lernen können. Er lässt sich auf die Meditation ein, weil sie mit nichts Religiösem verbrämt ist. Wer dort einrückt, verpflichtet sich, an einem streng geregelten Tagesablauf mitzumachen, der am Morgen um 4 Uhr anfängt. Man darf kein Wort reden, 10 Tage lang. Man muss alles abgeben, Handy, Kompi, Bücher, Schreibzeug, alles. Da verstoßt der Altmann gegen die Regeln. Er behaltet sein Schreibgerät. Am Tag meditiert er, zur Nacht schreibt er. Das darf er, weil er als Andreas Altmann Regeln interpretiert und nicht einfach nachgibt wie ein Schaf. Zweitens, weil für ihn Schreiben eine Art Fortsetzung von der Meditation ist. Eine Nacht schreibt er:
Ich schalte den Macintosh ein, bin noch nicht fertig mit meinem Tagebuch. Plötzlich fällt mir noch ein Grund ein, warum Sprache notieren das schiere Glück auslöst. Nicht bei jedem Satz, aber oft. Schreiben macht bedürfnislos. 26 lautlose Buchstaben reichen. Mehr hat man nicht, mehr braucht man nicht. Bedürfnislosigkeit ist nur ein anderes Wort für Hochgefühl, für tief innen.
Ich finde das eine wunderbare Passage über das Glück, das Schreiben kann sein. Da unterschreibe ich jeden Buchstaben.
Gut, aber ich muss sagen, 10 Tage lesen, übers Meditieren, das Spazieren im Garten, das Essen, weiter das Meditieren, das Lesen von Ratschlägen vom Gründer von dem Meditationszentrum, Abtonband übrigens, das Reden mit dem Meditationslehrer wahrscheinlich noch. Da passiert ja irgendwie nicht wirklich etwas für mich als Leser. Ist das Ganze nicht einfach stinklangweilig?
Mir ist es keine Sekunde langweilig geworden beim Lesen, weil ganze Haufen passiert. Da gibt es einmal die äußeren Eindrücke, der Altmann meditiert ja mit anderen zusammen, die manchmal schon nicht so ruhig sind, die rennen und korbsen und weiss nicht was machen. Dann muss er mit seinem eigenen Körper fertig werden. Der rebelliert, weil die Knie wehtun, muss gegen umfiegen und ärgert sich, weil er nicht so schön ruhig kann sein wie andere. Der Körper will sich auch bewegen. Und das Dritte und vielleicht das Wichtigste ist das, was in seinem Kopf passiert. Wir Menschen haben ja die schreckliche Gewohnheit, sagt, dass wir meistens, wenn wir etwas machen, nicht bei der Sache sind. Unsere Gedanken können abwandern beim Hören, beim Lesen, beim Reden, beim Schauen, beim Spazieren, beim Hocken, beim Liegen, beim etwas machen mit den Hängen. Wir sind in unserem Leben höchst selten wirklich dabei, wirklich da. Und gerade in dem will ja der Altmann besser werden.
Wie oft passiert uns das? Zappend durch die Wirklichkeit zu rennen und nicht ergriffen zu werden. Wie oft? Ein Leben lang? Zur Klarstellung, es geht nicht um schäbige Kritik. Die anderen sind nur das Spiegelbild, in das ich blicke. Um mich zu erschrecken und immerhin wieder zu ermahnen, dass ich nicht zappen will. Ich will die Tiefe, will dieses umwerfend schöne Gefühl der Hingabe.
Und dann passiert noch etwas, die eigene Vergangenheit meldet sich mit Geschichten im Kopf und die Geschichten sind meistens alles andere als angenehm. Die können sogar so wüst sein, dass man sie nicht aushaltet. Es gibt Leute, die eine Vipassana-Meditation nicht aushalten. Der Bericht über die Vipassana-Meditation ist also voll Geschichten, Erlebten und Erinnerten.
Jetzt haben wir vorher gehört, er muss jeden Tag am Morgen um 4 Uhr aufstehen und schreibt in der Nacht noch sein Tagebuch, Andreas Altmann. Lernt er da überhaupt jetzt irgendetwas in dieser Zeit oder konzentriert er sich vor allem auf Schreiben in der Nacht?
Er lernt nach einem mickrigen Anfang jeden Tag besser loszulassen und da zu sein. Es gelingt ihm am Schluss für längere Abschnitte einfach leer zu bleiben und sich zu sein. Nicht ein Puscheln, Gedanken, Wünsche, Schmerzen, Abneigungen. Und er geht mit der tiefen Überzeugung, dass er hat gelernt.
Vipassana verstört. Erinnert jeden daran, dass er zu keiner ja-blökenden Herde gehören will. Man könnte diese Übung der Achtsamkeit als Impfbombe im Kampf gegen die Infantilisierungsepidemien einsetzen, denen wir ausgesetzt sind. Vipassana ist der nutzloseste Zeitvertreib, wenn sich der Freundlichkeitsquotient nicht erhöht, wenn die Achtsamkeitsspanne nicht wächst, wenn der Grad an Lässigkeit im Umgang mit der Welt nicht zunimmt, wenn die Lebenstemperatur nicht steigt, nicht dieses verheerend schöne Gefühl, sich lebendig zu fühlen.
Intensive Schlusswort. Christian Schmidt, was hat das Buch für Sie für eine Wirkung gehabt?
Mir in Frage gestellt. Mir eigene die Schwächen in einem deutlicheren Licht zeigt. Ein gutes Buch macht das und ein gutes Buch soll das so.
Darum ist es ein gutes Buch. Der Christian Schmidt hat das Buch «Triffst du Buddha? Töte ihn!» vom deutschen Reporter und Reiseschriftsteller Andreas Altmann vorgestellt. Rausgekommen ist es im Dumont Verlag. Ein Bericht von einem Selbstversuch, 10 Tage eben strenge Meditation. Britta Spichiger, sie ist auch noch bei uns im Studio. Wir haben vorher vom Buch geredet, 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End von der Juli Rautenberg. Auch das ist ein Selbstversuch. Denken Sie, wenn Sie jetzt am Christian Schmidt zugelassen haben, kann man die Bücher irgendwie miteinander überhaupt vergleichen, wenn es beides Selbstversuche sind?
Ja, im ersten Moment nicht, weil man muss sagen, mein Buch hat ja schon ganz einen anderen Tonfall. Es ist frech geschrieben, nicht so poetisch und mit Lebenserfahrung wie das von Andreas Altmann. Da merkt, er hat sich wirklich viel Gedanken gemacht. Ich glaube, das wäre jetzt meiner Autorin ein bisschen zu viel eher da, wenn man das auf die gleiche Ebene stellen will. Aber ich muss sagen, auch wenn der Titel 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End reisserisch und oberflächlich tönt, da gibt es schon einen gewissen Tiefgang, den das Buch hat. Also, die Autorin Juli Rautenberg beschreibt zwar vor allem ihre Erfahrungen und die verschiedenen Strategien eben für einen Mahnlehrer zu kennen, aber sie macht sich auch grundsätzlich Gedanken über eine Beziehung. Also, was erwarte ich von einem Partner? Welche Ansprüche sind realistisch, welche nicht? Wie wichtig sind Schmetterlinge im Bauch? Was muss unbedingt erfüllt sein? Also, auch sie in einem gewissen Grad, wie der Andreas Altmann, überlegt sich einfach auf ihre ganz persönliche Art, was ihr wichtig ist und stellt sich so essentielle Lebensfragen.
Ja, gerade in dem, dass Juli Rautenberg auch nach Wichtigem in ihrem eigenen Leben fragt, gleichen sich die beiden Bücher. Trotzdem, dass sie sicher ganz verschieden sind. Der Andreas Altmann will ja in dem ganzen Meditationsprozess nicht ein anderer werden. Er will einfach lernen, besser bewusst auf das Leben einzugehen und nicht gegen abwesend zu sein. Aber er denkt dabei in keinem Moment an ein Jenseits oder auch nur an ein grosses Glücksversprechen. Er weiss, dass er ein Teil bleibt von dieser Welt. Mhm.
Würde der Christian Schmid auch mal irgendwann so eine Meditation machen?
Die lachen. Ich habe bis jetzt ehrlich gesagt noch nie auch nur mit einem Faserli von meinem Hirn an so etwas gedacht. Aber ich muss sagen, nach dem Lesen von diesem Buch könnte ich mir es wirklich vorstellen, weil das hat etwas wirklich tief Selbstsucherisches, Philosophisches, was also mir noch reinigen. Passt. Ja, ja.
Etwas Reinigendes.
Genau, ja.
Und wir fragen jetzt Britta Spiecher gar nicht, auf was dass sie im Moment auf der Suche ist. Aber das Buch, ist das einfach jetzt etwas für Single-Frauen, die eben dringend einen Mann suchen?
Ja, also bei mir stellt sich die Frage von einem Selbstversuch nicht. Aber man muss sagen, auch auf einen zweiten Blick ist es tatsächlich auch Lektüre für Frauen, die in einer Beziehung sind. Also einerseits erinnert man sich beim Lesen an Eigenzeit, an frühere Erfahrungen. Man muss manchmal schmunzeln, wenn man an einem Ort eine Parallele sieht. Und auf der anderen Seite gibt es einem sicher auch zwischen einen Denkanstoss, für über die eigene Beziehung nachzudenken. Und auch wenn das Buch von einer jungen Frau geschrieben ist, kann man es gut auch jemandem empfehlen, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat. Es ist unterhaltsame, witzige, leichte Lektüre, sogar für Männer.
Danke vielmals. Ja, das ist sie schon gewesen, unsere Sendung Buchzeichen mit zwei Selbstversuchsbüchern. Dann sagen Titel nochmal 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End von der Juli Rautenberg, rausgekommen bei Eichborn. Und Triffst du Buddha, töte ihn vom Andreas Altmann, ein Dumont-Buch. Vorgestellt haben die beiden Bücher die Britta Spichiger und Christian Schmid aus unserer Literaturredaktion. Auf DRS1 finden Sie außerdem noch weitere Neuheiten in Sachen Selbstversuchsbücher. Also jetzt haben wir Ihnen nur zwei vorgestellt und wir hätten Ihnen noch mehr dazu bei uns auf der Internetseite drs1.ch. Machen wir noch kurz einen Ausblick. Nächsten Freitag nach den zwei Nachrichten am Nachmittag bei uns in der Sendung Buchzeichen stellen wir Ihnen dann drei Bücher vor und alle sind von nigerianischen Autorinnen verfasst und geschrieben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.